Im ersten Teil des Films schildert Herzog vornehmlich die Situation jener Miskitos, die vor den Sandinisten in das benachbarte Honduras geflüchtet sind, dort in Lagern unter äußerst kärglichen Bedingungen hausen und von der Verfolgung durch die Truppen der Revolutionsregierung in Managua berichten. Der zweite Teil befasst sich ausschließlich mit den Miskito-Kindern und ihren grauenhaften Erlebnissen, denen nun auch noch eine platte antikommunistische Indoktrination und der militärische Drill folgen. Es sind traurige, verschlossene, seltsam stumpfe Augen und zuweilen verlegen lächelnde Kindergesichter, die da in die Kamera blicken inmitten einer für Europäer malerisch wirkenden Urwaldkulisse. Kinder, die mit der Ermordung ihrer Eltern und Geschwister ihre Kindheit verloren haben und deren Zukunft nur noch darin besteht, als Kanonenfutter an die Front zu marschieren. Gleich, ob man die Ballade vom kleinen Soldaten als nachlässig gemachtes Interviewfeature aburteilt oder als Dokument eines lateinamerikanischen Dramas bewertet, in dem mit den Kindern der Indianer auch deren Kultur stirbt, ein bedenkenswertes Defizit teilt der Film mit allen seinen Kritikern. In althergebrachter, eurozentristischer Manier sind beide Seiten fast nur an Sensationen und ihrer ästhetischen Umsetzung im Film orientiert. Worum dieser wahnsinnige Kampf geführt wird, über die vom Untergang bedrohte Kultur und Geschichte der Miskitos, erfährt man in all den hierzulande so heftig geführten Debatten so gut wie gar nichts.
Genau das wollen wir jetzt hier nachholen, hier im Journalstudio, nämlich einiges über die Miskito, über ihre Geschichte erfahren. Im Studio sitzt Professor Jürgen Zimmer, er ist Erziehungswissenschaftler an der Freien Universität, ist im Juli zum vierten Mal nach Nicaragua gereist und ist, ich habe es vorhin schon gesagt, auf den Spuren Werner Herzogs und Dennis Reichels gewandert und hat sich sicherlich auch mit den oder vor allem mit den Vorwürfen beschäftigt, die da durch die Presse gingen und die ja sehr viel Wirbel gemacht haben, wie wir auch gerade gehört haben. Herr Zimmer, als Sie haben sich hauptsächlich da an dem Grenzgebiet zu Honduras aufgehalten, da, ja, wo die Miskito vorwiegend leben. Wie viele sind es denn überhaupt in Nicaragua?
Das sind immer sehr grobe Schätzungen, aber wir gehen im Moment davon aus, dass 60.000 Miskitos auf nicaraguanischem Gebiet leben. Und die Gesamtzahlen schwanken zwischen 70.000 und 120.000.
Hat denn Ihrer Meinung nach oder was Ihr Eindruck, hat denn die sandinistische Regierung am Anfang ihrer Regierungszeit auch einige Fehler gemacht, was die Indianer, die Politik mit den Indianern anging, die Behandlung der Indianer?
Sie hat sicher Fehler gemacht, aber man muss mit so einem Mythos aufräumen, der ja auch in der Filmkritik schon ein bisschen angeklungen ist. Die Indianer werden oft so dargestellt, als wären sie seit Urzeiten in diesem Urwald für sich allein gelassen gewesen und nun wären plötzlich die Sandinisten 79 gekommen und hätten dann sie in die Geschichte zurückgeholt. Das ist deswegen ein Mythos, weil diese Costa Atlantica seit Jahrhunderten und auch spätestens seit Kolumbus auf seiner vierten Reise da gelandet ist, missbraucht, ausgebeutet, von Fremden besucht und wieder verlassen worden ist. Da kamen die Freibeuter, dann kamen die, und zwar, das waren britische Freibeuter, die auf der Suche nach spanischen Goldschiffen waren. Es kamen die Spanier, es kamen die Engländer selbst, die haben ein Königreich Miskitia dort errichtet, haben Kollaborateure gesucht unter den Indianern, und die Miskitos haben ihrerseits dann die Sumos und die Ramas, zwei andere Indianergruppen, mit den alten Gewehren unterjocht, die sie von den Engländern bekamen. Und so ging es weiter. Am Schluss waren amerikanische Firmen dort, die haben eine Art Enklavenwirtschaft betrieben, haben einen ungeheuren Raubbau betrieben, Wälder abgeholzt, abtransportiert, tausende von Mahagoni-Stämmen und eine große Wüste zurückgelassen und eigentlich auch eine Bevölkerung, die nicht mehr in der Lage war, sich selbst sozusagen subsistenzwirtschaftlich zu ernähren. An diese Geschichte mussten die Sandinisten anknüpfen, ohne sie zu kennen. Und sie haben eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Sie haben das Denken und Empfinden der Indianer nicht gekannt. Und wenn sie dann beispielsweise mit einer zentralistischen Planung von Managua aus versuchen, diese Provinz da oben in irgendeiner Weise in gutem Sinne aufzubauen, kommen sie in alle möglichen Konflikte mit den Strukturen dort.
Es hat ja wohl auch Konflikte gegeben im Zusammenhang mit der Alphabetisierungskampagne. Die
Miskito-Indianer
sprechen ja eine andere Sprache.
Ne? Ja, sie sprechen Miskito und die Alphabetisatoren aus dem nicaraguanischen Westen kamen mit ihrem Spanisch und waren da sozusagen sehr schnell mit dem Latein am Ende, weil sie nicht verstanden wurden. Der Fehler wurde bald korrigiert. Übrigens ist es ein schwierig zu korrigierender Fehler, weil es keine Verschriftlichung der Miskito-Sprache gegeben hat. Man muss also praktisch anthropologische Entwicklungsarbeit leisten, um den Miskito sozusagen zur eigenen verschriftlichen Sprache zu verhelfen. Es gab andere Missverständnisse, zum Beispiel bei der Bodenreform ist die nicaraguanische Regierung gewohnt, Landtitel an Einzelpersonen oder an Genossenschaften zu vergeben. Die Indianer waren aber seit eh und je gewohnt, kollektives Land zu besitzen und eben auch zu bewirtschaften. Und so brach sich das. Und das eskalierte 81-82 dadurch, dass die Indianerführer voran Stedman Fargot Müller, Stedman Fargot Müller, der Name sagt schon, dass er zum Teil aus Deutschland stammt, die Forderung hochgeschraubt hat. Die Indianerführer haben gesagt, wir wollen 38% des Landes für 8% der Bevölkerung. Und man muss sich das vorstellen, dass die Hauptgruppe, nämlich über 90% in Nicaragua, Mestizen sind, die sich also aus allen möglichen Herkünften zusammensetzen. Und die nun das als so eine Art umgekehrten Rassismus begriffen haben, indem sie sagten, wir kommen die Reinblütigen dazu, uns sozusagen den großen Teil des Landes wegnehmen zu wollen. Da ist also ein idealtypischer Konflikt, der dann zur Verhaftung von Führern, von Indianerführern geführt hat, zur Flucht von vielen Miskitos nach Honduras und dann zum Aufbau der Contra, also der Misura und Misurasata, zwei indianischen Guerilla-Organisationen, von denen die eine heute Abend im Film zu sehen ist.
Sie haben jetzt von Verhaftungen geredet und von vielen Konflikte dargestellt, aber der Werner Herzog und Dennis Reichle haben ja doch gewaltige Vorwürfe erhoben. Sie haben ja richtig von einem Völkermord geredet. Das ist zwar nachher dann so ein bisschen zurückgenommen worden, das waren aber doch gewaltige Zahlen da im Umlauf.
Ja.
Sie waren jetzt in diesem Gebiet und haben auch mit Miskito-Indianern gesprochen. Wie stellt sich denn das jetzt dar?
Also ich war Gast mit dem Hamburger Filmemacher Haag Bohm, der da einen Film vorbereitet hat über die Reise von Willy Brandt nach Nicaragua. Ich war Gast mit ihm in der Gründungsversammlung von Misatan. Das ist eine neue Indianerorganisation, die Indianer selbst jetzt ins Leben gerufen haben. Wir hatten eine exzellente Recherchiergrundlage, weil 60 von 80 Dörfern des gesamten Gebiets durch Delegierte vertreten waren. Und wir haben diesen Delegierten diese Behauptung vorgelegt, also 15.000 Ermordete, 30.000 in Zwangslagern, 5.000 in Gefängnissen. Die Reaktion war eigentlich wütend und man hat gesagt, das sind bösartige Vorwürfe, an denen überhaupt nichts dran ist. Wir haben dann natürlich auch Dörfer besucht und mit vielen Menschen dort gesprochen. Ich habe viele Menschenrechtskommissionsberichte durchgesehen, die New York Times, Washington Post, nirgendwo sind solche Vorwürfe in dieser Art enthalten. Insofern muss man sagen, dass Reichel und Herzog grob fahrlässig gehandelt haben. Herzog hat sich später mit zwei Details, die ich hier mal nennen will, rausgeredet. Er hat einmal gesagt, das Wort Concentration Camp, das er gegenüber der New York Times verwandt hat, wäre ihm so als Assoziation gekommen, weil er mit einem Fernglas auf eine solche Indianersiedlung, eine neue Siedlung umgesiedelter Indianer geblickt hätte. Und tatsächlich stehen die Hütten, wenn man von der Weite guckt, in Reih und Glied. Aber das ist eine architektonische Fehlplanung, die finden Sie in den Vorstädten von Miami genauso wie in einem spanischen Kolonialstädtchen. Das ist also nichts, was mit KZ zu tun hat. Und ein anderes Detail, Reichle hat gesagt, zum Beispiel 5.000 in Gefängnissen, die letzten 307 sind vor Weihnachten entlassen worden, jetzt sind noch ganze 18 in den Gefängnissen. Also das stimmt alles hinten und vorne nicht, sodass man sagen muss, beiden ist der Mund übergelaufen und sie haben fahrlässig hochgerechnet.
Sie haben jetzt von einer dritten Organisation gesprochen, die Indianer gegründet haben. Das gibt einmal die Misura und Misurasaka, das haben Sie schon gesagt, das sind zum Teil Organisationen, die auch von Honduras bzw. von Costa Rica aus operieren.
Ja.
Und jetzt gibt es eine neue Organisation, die Misatan. Vielleicht können Sie darüber was erzählen, wie es zu dieser Gründung gekommen ist, wer dabei ist.
Ja, die Indianer waren eigentlich, nachdem ihre Führer zum Teil über die Grenze gegangen waren und sozusagen mit Verheißungen über die Radiostationen gelockt haben, da ist das Land, wo Milch und Honig fließen, in Honduras, da waren sie irritiert. Und nur eigentlich durch die brutalen Übergriffe der Contra sind sie dann von diesen Indianerführern abgefallen und haben gesagt, wir müssen uns selber organisieren. Wir müssen und wollen unsere Ansprüche innerhalb des Sandinismus durchsetzen. Wir wollen also zum Teil eine regionale Autonomie. Das größte Ziel von Misatan ist es beispielsweise, die Familien wieder zusammenzuführen. Es gibt viele, die in den honduranischen Lagern zwar auch nicht in KZ sitzen, das sind also auch inflationäre Begriffsverwendungen, aber doch unglücklich sind und gerne zurückkommen wollen. Mhm. Ein weiteres Ziel ist halt, dass zum Beispiel die zweisprachige Erziehung ganz durchgesetzt wird. Sie ist auf dem Wege dazu. Und dass kulturelle Rekonstruktionen der Miskitos erfolgen, dass sie ihren Land Anteil in kollektiver Weise bewirtschaften können und so weiter. Vor ihnen liegen eigentlich die Mühen der Ebene. Das heißt, ich will Ihnen eine Szene erzählen. Ich war bei der Eröffnung einer zweisprachigen Schule in Puerto Cabezas eines Abends dabei und da war eine Miskito-Band. Und ich dachte natürlich, jetzt höre ich Miskito-Musik, aber es war eine ganz freche und dilettantische Mischung aus Karibik, Reggae und der Musik der Costeños. Das sind Schwarze, die in weiter südlich in Bluefields leben, aber es hatte mit Miskitos überhaupt nichts zu tun. Und da sozusagen müssen Sie von vorne anfangen. Was ist die Kultur dieser Indianer, wenn sie eine solche Geschichte hinter sich haben? Sie haben eigentlich nur noch die Sprache.
Haben denn die Sandinisten Ihrer Meinung nach jetzt dazugelernt? Haben die denn aus den Fehlern gelernt? Und wie sieht Ihr Verhältnis jetzt aus zu den Miskito-Indianern? Es gab ja wohl auch im vergangenen Jahr eine Amnestie.
Ja, es gab eine Amnestie und man muss sagen, dass die Sandinisten sehr selbstkritisch mit ihren Fehlern umgegangen sind. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen und Äußerungen von sandinistischen Politikern, die das bedauern. Sie bedauern zum Beispiel auch die große Umsiedlungsaktion, die sie mit 8500 Indianern durchgeführt haben, die sie vom Grenzgebiet, vom Rio Coco, weiter ins Landesinnere gebracht haben. Unter Zwang, aber doch mit großer Anteilnahme. Das ist also sozusagen widersprüchlich. Aber sie haben sehr gelernt. Zum Beispiel, sie versuchen jetzt sehr viel dezentraler mit den Miskitos zusammen die Struktur des Landes zu entwickeln. Sie anerkennen die Sprache, sie anerkennen die Restbestände der Kultur, sie gehen sehr viel vorsichtiger mit den Miskitos um und vor allem sehen sie nicht mehr in jedem, der Probleme mit den Sandinisten hat, einen Konterrevolutionär. Sie versuchen eigentlich die Miskitos aus diesem instrumentalisierten Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nicaragua herauszunehmen und ihnen den Miskito, der nun verwandtschaftliche Beziehungen in Honduras hat und der vielleicht gegen seine Brüder in der Misura nicht kämpfen will, nicht gleich zu denunzieren. Also da sind Lernprozesse im Gang und ich glaube, dass Misatan, diese neue Organisation, eigentlich der größte Miskito-Erfolg auf diesem Gebiet ist. Brooklyn Rivera, ein anderer Guerillaführer neben Stedman Fagot, ist ja inzwischen ins Land gekommen, um mit den Nicaraguanern zu verhandeln. Also es deuten sich Anzeichen an, dass den Guerilla-Organisationen durch die Gründung von Misatan der Boden entzogen wird und dass die bessere Politik der Sandinisten, dazu gehört übrigens auch eine ganz strikte Verfolgung von Übeltätern, dass diese bessere Politik doch längerfristig dann zum Erfolg führt, wenn keine Invasion etwa der Vereinigten Staaten
passiert. Mit den Übeltätern sprechen Sie jetzt auf die nachweislich passierten Fälle.
Ja, es gibt, und das wird man heute Abend im Film erleben, eine Reihe von Zeugenaussagen, dass gerade in der ersten Zeit, als die Kontra brutal losschlug, örtliche Kommandanten in einer ganz unangemessenen Weise zurückgeschlagen haben. Und dass dabei brutale Überfälle auch von sandinistischen Soldaten stattgefunden haben. Die Schwierigkeit für die Regierungsstellen ist die der Verfolgung. Denn es gibt keine Justiz in diesem Dschungel. Es gibt keine Staatsanwälte, die zur Stelle sind. Und wenn man dann seine Recherchen aufnimmt, sind die Zeugen über alle Berge. Das heißt, wo man dieser Täter habhaft geworden ist, sind sie zum Teil zur Höchststrafe verurteilt worden, was in Nicaragua 30 Jahre sind. Insofern ist man dabei, deutliche Grenzen zu ziehen und man hat auch eine ganze Reihe von solchen Kommandanten abgelöst.
Ich bedanke mich ganz herzlich.